ARD Sounds.
Ich habe mich heute für eine Unterhose entschieden, die zu groß ist.
Besser als zu klein, glaube ich.
Das nervt mich heute schon ein bisschen, weil das ist so eine Unterhose, wenn ich mich bücke, sieht man meinen Arsch.
So meine erste Berührung mit dem Internet war 93. Da habe ich meine Facharbeit geschrieben und dafür recherchiert.
Krass.
Und habe Leute gesucht, die mir ihre Erfahrungen erzählen. Und die habe ich übers Internet gefunden.
Wow.
Das war richtig cool.
Du machst dich jetzt vor dem oberflächlichen Lügner.
Nein! Es fing so gut an.
Du bist ja eher jemand, der Leute in Szene setzt, als selbst die Bühne zu nehmen, ne?
Ja, Moderatorin ist eher, dass ich Sachen verbinde und den Leuten die beste Bühne geben möchte, die sie haben könnten.
Einen besseren Podcast-Partner könnte ich mir noch an der Stelle gar nicht vorstellen, oder? Setz mich in Szene, Mut, los!
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich
Ruth Moschner
und
Lesan.
Das ist 1 plus 1, Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR 3, Produktion mit Vergnügen. Lasst gerne eine Bewertung da und abonniert den Podcast. Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Liebe 1 plus 1 Fans, ihr seid ein großer Teil von dem, was diesen Podcast ausmacht. Vielleicht habt ihr es schon gesehen und gehört. Wir entwickeln 1 plus 1 gerade weiter. Zum Beispiel gibt es uns jetzt als Videopodcast. Umso wichtiger ist uns eure Meinung. Nehmt an unserer Community-Umfrage teil und helft uns, 1 plus 1 noch besser zu machen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Da sind wir wieder. Diesen Monat treffen zwei Menschen aufeinander, die sich wahrscheinlich noch nie über den Weg gelaufen sind. Person 1 kommt aus der Welt des Fernsehens, schreibt Bücher mit Titeln, die man nicht mehr vergisst, und hat ihr kleines Universum aus Einhornfutter, Humor und Haltung gebaut. Der erste Fernsehjob war nicht besonders lebendig und brachte nur 150 D-Mark ein. Heute sieht das anders aus. Person 1 war und ist das Gesicht vieler großer Fernsehshows. Sie mag den Backgeruch mehr als jedes Parfüm, entwickelt eigene Hafermilch und liebt Hula Hoop. Gleichzeitig saß sie aber auch mal im Kirchenvorstand. Wie das zusammenpasst? Wahrscheinlich gar nicht. Und das macht sie so interessant. Person 2 ist im Internet groß geworden, lebt von Energie, Chaos und Community und kann mit einem einzigen Satz gleichzeitig verwirren und unterhalten. Er bewegt sich irgendwo zwischen Streamer, Influencer und vor allem Food-Content-Creator. Essen ist bei ihm nie einfach nur Essen, sondern immer ein bisschen Drama, ein bisschen Therapie und vor allem Witz. Person 2 sammelt Kühlschrankmagnete, kann auf mehreren Sprachen singen, warum auch immer Dänisch, und hat nie gelernt, rechtzeitig schlafen zu gehen. Außerdem findet er es respektlos, wenn man ihm beim Instrumentspielen in die Augen schaut. Frechheit. Ob sie erst Fussel von seinem Pullover wegmacht oder ob die zwei direkt einen Food-Channel gründen, hören wir diesen Monat bei 1 plus 1, Freundschaft auf Zeit. Gebt einen einhändigen Applaus für Ruth Moschner und Lesan.
Das kann ich gar nicht. Aber ich kann so. Aber das sieht man jetzt im Podcast.
Aber immerhin.
Gebärdensprachenapplaus.
Ja, ja, voll cool. Süß. Haben wir direkt zwei Minderheiten abgedeckt, würde ich sagen, oder? Einhandklatschende Menschen und Gehör. Los ist bestimmt falsch.
Ja, ja, warte mal.
Nein.
Nee, man sagt doch, man sagt doch gehörlos, oder? Weil die meisten können ja sprechen, aber dadurch, dass das Gehör geschädigt ist, hört sich die Artikulation anders an.
Ja, fair. Ich denke mir nur, gehörlos klingt so, als wäre der Apparat gar nicht da.
Ja, ja, stimmt.
Aber der ist da, der funktioniert ja noch nicht richtig.
Ja.
Richtig?
Ja, ja, genau. Also ich glaube, die meisten sind gehörgeschädigt oder beeinträchtigt. Beeinträchtigung ist
das
wahrscheinlich immer am
sehr
coolsten.
Gut. Ja, das klingt politisch am korrektesten.
Ja, ich finde politisch korrekt ist immer so blöd, aber ich finde irgendwie so, ich will immer so sprechen, dass es alle irgendwie partizipieren können und dass
inklusiv.
Es halt nicht, dass die Leute nicht beleidigt.
So. Es klingt am inklusivsten.
Ja, genau. Ja, wobei inkludieren heißt ja dann schon wieder so, ey, und bist dabei und du musst dich anpassen und so. Mhm. Und ich mag das ja lieber, wenn so ganz viele unterschiedliche Leute, die so richtig krass unterschiedlich sind, in einem Raum sind und man aber merkt, dass es super gut funktioniert. Und gerade deswegen funktioniert.
Ja, und gar nicht so auf Krampf, sondern so, genau. Es ist einfach normal.
Ja.
Es ist nicht inklusiv, ja. Es ist einfach respektvoll.
So.
Ja.
Ja.
Schön, Ruth, wie geht's?
Ich freue mich total. Ich freue mich voll auf dich, weil...
Ich bin sehr gespannt jetzt.
Also, als die Anfrage kam, habe ich keine Ahnung gehabt.
Ja, fair.
Aber ich wusste, dass eine Freundin von mir Werwölfe geguckt hat.
Aha, sie an.
Und habe sie angerufen, Betty. Schöne Grüße gehen raus. Ne?
Betty, mein Ach.
So.
Liebe Grüße.
Und Betty, die war so... Also, sie ist sehr begeistert von dir.
Sweet.
Und sie meinte so, du wirst ihn mögen. Weil, also sehr sympathisch und der ist auch so besonders wie du.
Ah.
Also sie meinte so, du bist so ein besonderer Mensch. Und
Betty.
Ich finde, besonders hat ja auch so ein bisschen was, besonders sagt man ja auch immer, wenn man es nicht so wirklich einordnen kann.
Mhm.
Und das ist ja bei mir auch so ein bisschen so und bei dir offensichtlich auch. Und das fand ich total cool. Also du hast die größte Referenz, die man haben kann, Betty, findet dich super.
Toll.
Und Betty hat, was Menschen angeht, eine mega Antenne.
Schön. Ja,
so.
Das ist doch ein super Kompliment.
Ja.
Damit lässt sich doch gut reinschauen.
Sie ist so gespannt, was ich ihr heute Abend erzähle. So, weil sie meinte gestern noch so, boah, ich bin so gespannt, du musst mir unbedingt sagen, wie es gelaufen ist, weil ich habe hohe Erwartungen.
Krass, ja.
Ja,
spannenderweise wusste ich mit deinem Namen nicht direkt was anzufangen. Als es hieß Ruth Moschner, wusste ich gar nicht so, wer ist das denn? Musste auch kurz nachschauen. Bin ich tief in die Recherche gegangen, weil dein Gesicht kennt man einfach. Als ich dich gesehen habe, war ich so, ach,
die,
sie.
Ja.
Ja. Und so erging das dann auch so meinen Freunden, denen ich das so erzählt habe. So, ja, ich treffe die Ruth und alle so, wer? Und ich so, sie. Und die so, ach, die. deswegen, so spannenderweise verbindet, glaube ich, jeder auch sehr positive Assoziationen mit dir. Aber du bist ja eher jemand, der Leute in Szene setzt, als selbst die Bühne zu nehmen, ne?
Ja, total. Ja, Moderatorin ist eher, dass ich Sachen verbinde und den Leuten die beste Bühne geben möchte, die sie haben könnten. Und damit sie das Beste dann auch aus sich rausholen können in dem ganzen Konglomerat. Ja,
ja,
genau.
Also einen besseren Podcast-Partner könnte ich mir noch an der Stelle gar nicht vorstellen, oder? Setz mich in Szene, Ruth, los.
Geil.
Nein, Hammer. Ja, und... du bist eben schon gut aus der Frage rausgekommen. Ich frage trotzdem nochmal, wie geht's dir?
Ach so. also wie geht's dir ist ja so, ja, ça va, ça va. So, die Franzosen und Französinnen sagen ja dann immer so, ja, es geht.
Fair, ja.
Ich finde immer so, wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich gerade?
Mhm. Also ich benutze die Frage gerne als Vehikel, um so einfach zu oversharen.
Mhm.
Einfach so Stuff zu erzählen, die man eigentlich vielleicht so nicht erzählen würde auf die Frage. Also wenn ich jetzt, wie fühlst du dich? Bekomme. Ich fühle mich gut, aber. Ich mag dieses Aber.
Oh.
Ich fühle mich gut, aber. Ich habe mich heute für eine Unterhose entschieden, die zu groß ist.
Besser als zu klein, glaube ich.
Ja, geht.
Ja.
Also, das nervt mich heute schon ein bisschen, weil das ist so eine Unterhose, wo, wenn ich mich bücke, sieht man meinen Arsch. Das will ich nicht. Das heißt, ich muss sehr achtsam sein, was auch fein ist, bin ich eh, ich merke das schon. Aber ich muss mich immer, bevor ich mich bücke, muss ich daran rumzuppeln. Und jetzt habe ich noch größeres Problem, die Unterhose ist auch noch hässlich. Und das Hemd, das ich trage, ist cropped. Das heißt, in dieser Kombination kann ich eigentlich nur verlieren. Sobald man meine Unterhose sieht, ist sie hässlich und wenn man sie nicht sieht, sieht man meinen Arsch.
Das sind also deine Probleme, die dich beschäftigen.
Das beschäftigt
also, ich sag mal so, es ist ein bisschen zu viel Information, was ich haben wollte an der Stelle.
Oversharing.
Richtig. Aber schön, dass du eine Unterhose trägst. Das freut mich sehr.
Ja, danke.
Ich glaube, es ist für uns beide einfach gut zu wissen.
Voll, voll.
So. Aber also, wenn das dein Wohlbefinden beeinträchtigt und mehr nicht, ist
ansonsten
das eigentlich
ist
ganz
alles
cool.
Super. Ja, absolut.
Ehrlich, alles super.
Absolut, ja.
Krass. Was ist denn so super gerade?
Ach, ich befinde mich gerade in einem Job, der mir, also der schöner ist, als ich mir hätte erträumen können. Und
welchen
meine,
Job meinst du?
Ja, da wurden jetzt auch ganz viele Sachen erzählt und das ist so das Spannende, das kann keiner so richtig einordnen, glaube ich. Also Ich mache irgendwie alles so gleichzeitig, was man im Internet so machen kann, habe ich das Gefühl.
Auch und das verursacht bei mir Kopfkino.
Oh! Nun gut.
Ja, gut, weißt du hast so, das mit der Unterhose gesagt.
Ja, fair. So, vielleicht habe ich das thematisch schon falsch eingeleitet. Ja. Aber nee, in die Richtung habe ich tatsächlich gar nicht gedacht. Aber ich würde sagen, so Humor ist ja so eine Sprache, die sich in viele Formate übersetzen lässt. Und deswegen macht es Spaß. Also ich produziere eigene so kleine vertikale Videos oder werde eingeladen zu diversen Formaten, wo es nicht nur um meine Storytelling-Skills geht, sondern auch um irgendwie Situationskomik. Also das Schöne ist, ich habe das Gefühl, ich verdiene aktuell Geld damit, einfach nur ich zu sein. Damit einfach nur ich selbst sein zu müssen. Und das ist so das schönste Kompliment, was es so für mein Leben und Lebensweg bisher so geben konnte, fand ich. Also deswegen, es macht mir sehr viel Spaß, weil ich erlebe einfach sehr viel und lerne viele tolle Menschen kennen. Deswegen bin ich karriere-wise sehr glücklich. Mhm. Meiner Family geht es weitestgehend gut, das stimmt mich sehr glücklich. Meine Freunde sind stolz auf mich und denen geht es weitestgehend gut, das stimmt mich sehr glücklich. Was willst du mehr, oder?
Hast du das Gefühl, Internet ist authentischer als Fernsehen? Weil du hast ja jetzt beides gemacht letztendlich. Ich meine, gut, du machst Reality, das ist ja auch nochmal nicht ganz so geskriptet. Der ein oder andere steuert natürlich und ihr seid in ungewöhnlichen Umgebungen, in die du jetzt sonst nicht gehen würdest.
Voll.
Hast natürlich trotzdem eine Challenge, das heißt, so ganz authentisch ist es natürlich nicht, aber trotzdem hast du ja so ein bisschen den Vergleich, wie das ist, wenn du jetzt irgendwie ein Essensvideo machst, ein Statement machst oder eben wenn du an so einer Produktion mitmachst.
Ja, also Authentizität hat ja viele Facetten. Ich würde
Alter, du kannst Authentizität ohne zu stottern aussprechen.
Du auch.
Ja, aber ich habe jetzt, das war so kurz davor. Ich habe jetzt gerade so.
Ja, gut, vielleicht hätte ich so vorher drüber nachgedacht, so, oh, Achtung, so, da ist eine Stolperfalle, genau. Dann wäre ich wahrscheinlich drüber geflogen. Aber nee, jetzt ohne Nachdenken hat ganz gut funktioniert. Respekt. Kleiner Tipp am Rande. Ja, es hat ja viele Facetten und eine ist natürlich den Content, den ich selber steuern kann. Da kann ich ja sagen, was ich möchte. Natürlich zu einem gewissen Grad, weil es ja da auch, also wenn ich jetzt kritischere Meinungen hätte, mit derer Äußerung ich mich verstecken wollen würde, dann wäre es natürlich weniger authentisch, weil da müsste ich ja gucken, was erzähle ich und was erzähle ich nicht. Ich halte mich für einen ziemlich integeren Menschen, deswegen habe ich davor keine wirkliche Angst.
Machst du politischen Content? Nee,
manchmal.
Ne? Okay.
Ja, also jetzt nicht voll, aber also hier und da lasse ich schon mal eine Meinung auch fallen, so, ja, die dann aufgehoben werden kann.
Weil du gerade sagst, ne, also ich meine, klar, du bist du und du bist authentisch und das ist letztendlich ja, das Netz ist für dich noch ein Safe Space.
Ja, safe.
Ja, krass. Für mich aber nicht.
Ja, checke. Mhm. Ich versuche noch schnell die Frage zu beantworten, dann würde mich interessieren, warum du es nicht so empfindest. Ja, also es macht Spaß, weil ich einfach sagen kann, was ich will. Aber das fand ich ganz spannend, was du sagtest zum Reality zum Beispiel. Weil ja, das stimmt. Ich meine, das schneiden ja Leute. Also so, du hast ja Werwölfe angesprochen, das würde ich nochmal ausklammern. Das ist zwar natürlich Reality, aber da ist ja der Fokus gar nicht auf dir, sondern auf dem Spiel und wie du dich darin bewegst. Was denn?
You think.
Aber ich habe auch bei einer Reality-Show mitgemacht, wo man ja sehr, oh, ich will jetzt nicht das Wort nackt benutzen, wenn wir schon so oft in so schlüpfrige Gefühle gekommen sind, aber in Situationen so beobachtet wirst von Millionen von Menschen, die sehr extrem sind und dann natürlich so das Innerste aus dir rausholen. Ich habe bei The Race mitgemacht. Mhm. Das ist ein Format, da mussten wir, also da wurden 5 Kandidaten in Paris ausgesetzt und wer zuerst in Kappadokien in der Türkei ist, gewinnt. Das sind so 3.500 Kilometer. Und da sind sehr viele schwierige Situation auch passiert. So in der ersten Nacht musste ich in Paris auf dem Asphalt schlafen. So. Mhm. Es war kalt im Oktober.
Weil sie dich gezwungen haben oder nee, weil du dich dazu entschieden hast?
Ja, weil ich in der Situation keinen besseren Ausweg hatte. So. Okay. Ich war müde, ich musste irgendwie in der Nähe bleiben, kam aus der Stadt nicht raus. Ich wollte tatsächlich in einem Park schlafen, habe auf dem Weg, jetzt wird es auch ein bisschen absurd, jemanden getroffen, der wahrscheinlich Drogen verkauft. Und den habe ich dann kurz gefragt, ey, wo ist hier der Park? Weil wir hatten ja kein Handy, ich konnte mich auch nicht richtig orientieren.
Das ist krass. Mhm. Wie war das?
Ja, also hart einfach. Ja. So, weil du, so hier, so ich muss zum Bäcker, ich gucke, wo gibt's einen Bäcker? Ja, und ich gehe zum Bäcker. So hier um die Ecke ist einer. Aber selbst wenn der jetzt um die Ecke ist, ich weiß nicht, wo soll ich hin? Wo gehst du einen Bäcker suchen, wenn du nicht weißt, wo der ist? Muss halt alle 5 Minuten jemanden fragen. So.
Ja.
Und da habe ich ihn gefragt, wo ist der Park? Und er meinte, don't go in the park. It's dangerous there. Und ich so, fuck. Weil ich mir auch natürlich auch erklärt habe, dass ich dort schlafen möchte. Und er so, nee, ich schlaf lieber hier bei dieser Bahnstation, da ist sicherer. So, okay, damn. Deswegen habe ich da auf dem Asphalt geschlafen. Aber was ich damit eigentlich sagen will, ist, das sind ja ganz krasse Situationen, da fällt es ja extrem schwer, Leuten etwas vorzuspielen. So diese Interaktionen mit...
Ich habe so viele Fragen. Und da war die ganze Zeit eine Kamera da?
Wir waren mit GoPros unterwegs.
Ah, okay, du hast dich selber gefilmt sozusagen.
Genau,
okay.
Aber das ist ja ein bisschen auch der Job, dass du diese Situation mitfilmst, sonst macht es ja keinen Sinn, in dem Format mitzuspielen.
Ja. Aber trotzdem ist natürlich alles irgendwie freiwillig gewählt. Man muss ja immer unterscheiden, mache ich jetzt dieses Abenteuer, mache ich 2 Wochen das, und man ist ja nicht in diesem Leben konsequent gefangen, sondern man hätte jederzeit entscheiden können, nee, das ist mir jetzt zu krass, ich steig aus, oder was weiß ich, gehe doch ins Hotel oder was auch immer. Ich meine, man will ja diese Challenge am Ende des Tages auch machen. Oder hast du gesagt, es hat mich total überfordert, weil damit habe ich gar nicht gerechnet?
Ich glaube, das Motiv ist zweitrangig in der Essenz von dem, was ich sagen möchte. Es geht eher darum, also klar, ich wollte diese Extremsituation damit ja auch, dass das dann aber so extrem wird, dass ich auf Asphalt, weil wir hatten ein Zelt dabei, das kann ich nur auf Asphalt nicht aufschlagen. Also so, es hätte auch gemütlicher werden können, ich habe es nur nicht geschafft. Und ich sage, diese Situation, weil sie so extrem war, hat natürlich dafür gesorgt, dass ich jetzt in der Kamera die ganze Zeit mich hätte beschweren können und mich abfacken können, sodass das jetzt so ist. Und das wäre ja eine Reality gewesen, die ja auch nachvollziehbar gewesen wäre. Und da konnte ich zeigen, was halt mein Wesen ist. Weil gerade in so Extremsituationen, wenn wir hier in einem Raum sitzen und alles entspannt, und dann fällt es ja sehr, sehr leicht, jemand zu sein, der eher angenehm wahrzunehmen ist oder lustig, sympathisch, was auch immer. Aber gerade in Situationen, wo es extrem ist, wo du echte menschliche Interaktionen in einer Extremsituation filmst, da ist es, finde ich, sehr schwer, einen Charakter vorzuspielen. Und deswegen halte ich zum Beispiel solche Formate für ziemlich authentisch.
Ja, okay.
Ja. Warum ist das Internet kein Safe Space für dich?
Oh Gott. Ja, also ich finde, das hat sich verändert. So, meine erste Berührung mit dem Internet war 93. Da habe ich meine Facharbeit geschrieben und dafür recherchiert.
Krass.
Über Drogenproblematik bei Jugendlichen. Und habe Leute gesucht, die mir ihre Erfahrungen erzählen. Und die habe ich übers Internet gefunden.
Wow.
Das war richtig cool. Das war richtig toll. Also du hast so, es war noch nerdiger. Und du hast so einzelne Gruppen gefunden. Und du hast eben, ja, also jeder hat so seinen Space gefunden. Es war letztendlich so eine Erweiterung des eigenen Nerdism letztendlich.
Super
so
spannend.
Sehr, sehr Special Interest. Ganz, ganz toll. Also du hast wirklich... war fast wie so eine gute Freundin oder so eine Vertraute, wenn du gedacht hast, so, ich traue mich nicht, über die Themen mit dem oder der zu sprechen oder es hat niemand die Erfahrung in meinem Umfeld, dann hast du das im Internet gefunden. Natürlich noch ganz anders programmiert als heutzutage. Aber das war wirklich toll. Und ich finde, Social Media war am Anfang auch toll. Aber heutzutage, ich meine, mein letzter Post auf Social Media ging um die Anfrage, ob ich meine Unterwäsche verkaufen würde. Also du kriegst natürlich als Frau permanent die Sexualisierung mit, die Objektifizierung mit. Ich bin jemand, der sich politisch äußert. Das heißt, ich habe natürlich auch die ganzen Extremisten gegen mich. Und zusätzlich noch natürlich mit Algorithmusprogrammierung, Bot-Programmierung ist natürlich auch nochmal eine große Manipulation dabei. Und dann haben wir noch gar nicht über die ganzen Missbräuche gesprochen, die da noch zusätzlich stattfinden.
100%, ja.
Und ich bin da so hin und her gerissen, weil auf der einen Seite als Fernsehfrau, die in einer Branche aufgewachsen ist, wo du überhaupt keinen Einfluss darauf hattest, was die Leute über dich schreiben und was die Leute von dir erfahren. Also ich war von der authentischen Ruth sehr, sehr weit entfernt. Also natürlich hast du auch immer das, was du gesehen hast von mir, das war schon auch authentisch, aber es war eben ein kleiner Teil. Und das, was du insbesondere als Frau gestellt bekommst, ist, wann Hochzeit, wann Kinder, wie ist die Beziehung, warum keine Kinder, bla. So, und vielleicht noch Gewichtsverlust oder tödliche Krankheiten, wird auch immer gern drüber geschrieben. Und das ist so das Spektrum, das bekommst du überall in irgendeiner Art und Abwandlung irgendwie gestellt. Und darüber hinaus kannst du eigentlich gar keine Themen platzieren. Das habe ich dann so ein bisschen über meine Bücher gemacht und dann kam Social Media und da habe ich gemerkt, geil, genau wie du sagst, du kannst im Moment sein, du kannst das teilen, was dich beschäftigt, du kannst eben, ich bin jetzt nicht so ein Oversharing-Typ wie du, ich würde jetzt diese Story nicht erzählen, aber auch deshalb, weil natürlich ich genau weiß, was dann bei mir käme. Ich weiß nicht, was du da jetzt, also ich kann mir vorstellen, dass sich auch Leute sexualisieren, ehrlich gesagt, vielleicht nicht ganz so extrem, aber ich kann mir vorstellen, dass das auch nicht ausbleibt.
Also natürlich nicht in der Menge, weil mir natürlich durchaus bewusst ist, also der Influencer-Job, wenn man ihn so schimpfen darf, ich meine, wir alle sind es ja zu einem gewissen Maße, wenn man in der Öffentlichkeit steht, sind wir auch Influencer, der ist ja bei jedem anders. Es hat ja nicht jeder den gleichen Job. Und wo sich, finde ich, immer sehr, sehr krass unterscheidet, ist absolut Geschlecht. Mhm. Also als Mann habe ich... Es ist so viel chilliger im Internet stattzufinden als Frau. Das zu 1000%. Natürlich bleibt Sexualisierung nicht aus. Die kommt aber primär auch von Männern.
Ja, genau.
Was mich halt so sehr, sehr kalt lässt. Also das interessiert mich. Ich wurde gestern lustigerweise, weil du es eben angesprochen hast, wurde ich auch gefragt, ob ich meine Socken verkaufe. So, aber also so, das juckt mich herrlich wenig. Frauen sind da in der Regel, also zumindest die Bubble, die ich anziehe, deutlich respektvoller. So, man merkt hier und da so ein Durchschimmern von, das ist so ein Interesse, aber das ist ja, kein gut. So in die Fresse drücken. Und ja. Das ist ja völlig fair.
Ja, ja.
Genau, aber so gerade Männer neigen dazu, halt wirklich sehr, sehr sinnlose Kommentare von sich zu geben. Und vor allem halt sexualisierter Art.
Ja.
Und das ist, glaube ich, oder weiß ich, 100% einfach anders, also wie du dann dadurch durchs Leben gehst, weil das natürlich das krass beeinflusst, wa?
Ja, natürlich, klar. Und also als Person selber, ich bin selbstbewusst, natürlich verstört es mich nicht in der Form, wie es vielleicht andere verstört, aber ich sehe halt den Hintergrund. Also ich sehe, was da alles für Strukturen falsch laufen und ich finde grundsätzlich, keine Menschen sollten objektifiziert werden. Mhm. Also Mensch ist Mensch, sind wir noch lange nicht so weit, aber so dieses, ich will etwas von dir kaufen, gib dir dafür einen Geldschein und dann habe ich das Recht, Dinge mit dir zu tun, das geht ja einfach in die Richtung und da ist für mich einfach eine Grenze erreicht und deswegen ist es mir eben auch nicht so egal, ja, weil ich dann einfach sage, nee, Schätzchen, das lernen wir mal um. Also da bin ich mittlerweile, und je älter ich werde, kriege ich dann eben auch so eine Fuck-it-Einstellung, dass ich sage, nee, ich sage jetzt auch ganz laut, halt, stopp, und möchte, dass sich das verändert und dass den Leuten auch klar wird, was sie da eigentlich tun. Und egal, ob du jetzt damit klarkommst oder nicht, ich denke halt immer auch an die 13-jährigen Mädchen, die mir dann schreiben, dass sie sowas auch kriegen. Und ganz ehrlich, not.
Ja, ja.
Also da, da kriegst du dann Puls.
Na, 100%.
Und die kriegen das ja auch. Also das ist ist einfach.
Also.
Und das ist dann wieder so die dunkle Seite des Internets und das finde ich so schade, weil wir das ja alles verändern könnten und so eine schöne Welt eigentlich dort kreieren. Ich liebe Technik, ich liebe Digitalisierung, ich finde das so toll. Aber man hat immer so ein bisschen das Gefühl, dass so unsere Bundesregierung hat eigentlich gar keinen Bock da drauf. Wo du denkst, so, es gibt so viele gute Tools, so viele einfache Möglichkeiten, die man programmieren könnte.
Mhm.
Und dann wäre das ein richtig guter Bereich. Du könntest das so positiv nutzen.
Mhm.
Menschen auch die Arbeit erleichtern, Platz schaffen für Gespräche, Zeit schaffen für ein Miteinander. ich habe irgendwie das Gefühl, die haben alle keinen Bock da drauf. Die haben irgendwie, sind alle noch so in diesem Tipp-Ding. Ich habe ja immer noch so dieses, hast du das Video gesehen von Friedrich Merz? In seinem Laptop mit zwei Fingern. Und genau so stelle ich mir das vor, so seine Haltung zur Digitalisierung, wo du echt nur denkst, so mach doch die Tür auf, mach sie richtig auf, aber dann geh auch durch und mach das konsequent.
Einerseits finde ich es spannend, so zu hören, weil ich das Internet in dieser Rohfassung, wie du es erlebt hast, so gar nicht richtig kenne. Zwar auch so in Teilen, aber es wird ja immer mehr zu einem moderierten Ort. Das war ja früher so gar nicht der Fall, weil die Algorithmen das ja gar nicht hergegeben haben. So. Und heutzutage kann man das viel besser steuern. Da fallen mir so ein paar Sachen auch negativ auf. Mhm. So. Also hier und da sehe ich ein Video und mache die Kommentare auf. Und die ersten Kommentare, die ich sehe, das sind nicht mal die meistgelikten oder so, sind halt vom ganz anderen Spektrum. Wo ich mir denke, warum erscheint dieser Kommentar ganz oben? Und das ist dann, wo ich eine Moderation unterstelle vom Algorithmus, der halt sowas eher pusht. Und das müsste man eigentlich anders machen, wenn man eine progressive Gesellschaft will. Und progressiv im Sinne von, wir entwickeln uns weiter und nicht zurück.
Progressiv heißt ja, dass es möglichst vielen Leuten gut geht und dass wir Fortschritt haben wollen. Was ich als nachhaltiger empfinde, weil ich habe eine 92-jährige Stiefomi. Ach, wow. Und ich finde das so spannend, mit ihr über diese Entwicklungen zu sprechen, weil sie ja einfach so viele Dekaden mitbekommen hat und so viele Veränderungen mitbekommen hat. Und sie hat mir vor Jahren mal so ein Bild mitgegeben und das fand ich so spannend, dass sie meinte, so das, was sie alles erlebt hat, diesen Aufbau und dieser wirtschaftliche Aufstieg und so und diese Spirale ist immer weiter nach oben gegangen, immer weiter nach oben. Und sie meinte, irgendwann geht's nicht mehr. Irgendwann sind wir oben angelangt. Und was passiert dann? Also so dieses Mindset, dass immer mehr passieren muss, dass man immer mehr anhäufen muss, ist destruktiv. Und das ist halt Kapitalismus. Und natürlich sind wir noch ganz weit entfernt davon. Und Kapitalismus kann ja auch gerade für Frauen was Gutes bewirken, weil wir dadurch natürlich mitreden können in gewisser Art und Weise. Aber wenn wir wirklich nachhaltig noch in 100, 200 Jahren eine schöne Welt haben wollen, müssen wir jetzt umdenken. Jetzt. Am liebsten eigentlich vorgestern. Absolut. Und mittlerweile hat sich ja auch die Denkweise der Leute verändert.
Es ist ja krass, also so irgendwie habe ich das Internet früher als so Chance oder ja, ich habe das Internet so wahrgenommen, dass eigentlich weltpolitisch gar nicht mehr so viel Scheiße passieren kann, weil jetzt sind ja alle Augen da drauf. Und die Entwicklung ist, dass einfach so viel passiert, dass man sich gar nicht mehr auf irgendein Thema verlassen kann. Stimmt das? Wie ist das genau? Wie ist es dahinter? Und dadurch die Gesellschaft auch ein bisschen das Vertrauen in News, in die also Journalisten verliert, in die Berichterstatter. Und dass eher diese Reizüberflutung für genau die gleiche Blindheit sorgt, die wir hätten, wenn wir das alles nicht mitbekommen würden. Also es ist ja ultra spannend. Und ich würde sagen, dass ich weiß gerade gar nicht mehr, was mein Punkt dazu war. Weil wir machen so viele, wir machen so viele Themen gleichzeitig. Ja, und ich will immer zu einer Sache irgendwas sagen. So, genau.
Was war die Frage? Nee, die Ursprungsfrage war ja Authentizität. Also ich habe am Anfang ja schon das Gefühl gehabt, ich kann mehr im Internet zeigen von mir. Also es funktioniert auch sehr gut. Also ich musste mich sehr dran gewöhnen, in dieses Handy zu sprechen, lustigerweise, weil es schon was komplett anderes ist, als in eine Kamera zu sprechen. Aber ich mag das sehr, was am Anfang die sozialen Medien eben genau für eine extra Bühne gegeben haben. Dass ich wirklich bestimmen kann, dass ich auch mich ausprobieren kann, muss ich als Fernsehnase auch umdenken, weil im Fernsehen muss alles perfekt sein und auf den Punkt und so. Und ich, wobei ich immer eine Freundin von war, lass den Versprecher drin oder lass den Lachanfall drin, ist viel geiler. Wird auch oft gemacht. Aber so, ich finde auch Social Media am Anfang viel authentischer. Wobei man da ja auch überlegen muss, ne, es gibt dann die Filter und dann gibt es auch wieder so, gerade so diese Influencerinnen, die mit ihrer Schönheit Geld verdienen, die machen dann wahrscheinlich irgendwie 1500 Fotos, was dann ja auch schon wieder so, wow, oder was weiß ich, Bildbearbeitung oder so. Machst du das? Also benutzt du Filter, Bildbearbeitung oder sowas?
Ja, also das ist so ein bisschen, wo sich's dann auch so scheidet, weil ja, Authentizität im Internet, so für mich ist das, Also ich finde ja, weil ich mich da authentisch präsentieren kann. Dass das andere nicht tun, das ist wahrscheinlich auch wahr, ne? Und deswegen, ja, das Internet ist nicht per se authentisch, aber es gibt dir die Möglichkeit, es zu sein, so wie du eben beschrieben hast. Im Fernsehen, man sieht dort Ruth, aber wenn man wirklich wissen will, wer sie ist, guckt mal auf dein Instagram und sieht, was du persönlich teilst und nicht, was dein Job ist. So, also das bietet natürlich Möglichkeiten. Um zur Frage zurückzukommen, ob ich solche Filter benutze, natürlich bearbeite ich Bilder, aber ich bearbeite jetzt nicht meinen Körper oder mache irgendwie meine Hüfte schmaler.
Oder aber machst du da ein anderes Licht oder andere Farbwärme,
ja,
Kälte?
Ja, also so einfach, dass das Bild cooler aussieht, so, dass das Bild mehr Tiefe hat, irgendwie dunkler ist und also einfach, dass das nicht so aussieht, als hätte ich das mit dem Handy geschossen und einfach hochgeladen, sondern dass da einfach ein bisschen mehr hintersteckt, so, also in der Farbästhetik.
Du hast keinen Dieter Bohlen-Filter.
Nee, ich habe keine Weichmacher benutzt jemals. Ich habe noch nie kaum Pickel retuschiert oder so. Es ist halt, das Ding ist, ich lebe ja auch nicht von meinem Aussehen. So, das ist Gut. Gut, ich habe voll Bock, diesen Automaten hier auszuprobieren.
Du hast Angst.
Ich habe keine Angst. Vor was denn?
Okay, hast du Geld?
Ich habe Geld.
Wir haben öffentlich-rechtliches Geld zur Verfügung gestellt.
So, danke, liebes Volk. Es gibt hier einen kleinen, schönen Jeton.
Das ist ein Euro.
Den ich dir überreiche. Du darfst.
Krasser Scheiß. Und du drehst.
Okay, komm. Das ist ja süß, wie wir das jetzt gelöst haben. Das
scheitert schon. Scheitert schon daran. So.
Ja. So. Müssen wir das erklären, was wir hier tun?
Wir ziehen jetzt eine Frage am Automaten. Also.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht einen Euro. Was würdest du mit einem Euro kaufen? Wir können auch das Geld ausgeben.
Heutzutage komm ich schon mit
dem Euro
nicht weiter.
Können das Ding
auch oben
aufsperren und einfach rausziehen.
Nee, ich will hier lieber weiter strugglen, ob das funktioniert. Aha!
Super.
So, deine. Ich hebe auf, du machst auf.
Okay.
Okay, aber ich weiß nicht, wo
kann
das
ich meine, ist. Da ist es. Ich kann es nur nicht. Da ist auch eine tolle Wegbeschreibung. Wo bist du hier? Das ist auch super toll. So.
Jetzt kommt Werbung. Kennst du schon die ARD Sounds App? ARD Sounds bündelt Live-Radio aus allen Regionen Deutschlands, Podcasts, Hörspiele und Streams an einem Ort. In einer krassen Welt sind wir dein stabiles Höruniversum. Deine gemütliche Ecke, deine tägliche Portion Glitzer, dein Infoboost im Alltag. Mit guter Musik, guter Stimmung und guten Geschichten. Alles in deiner Audio-App, präsentiert von SWR3. Das war die Werbung.
Okay.
Ruth versucht hier gerade diesen Ball zu öffnen. Hat schon geschafft.
Ich hab's. So. Oh, süß. Ab wann ist man erwachsen?
Boah. Was ist denn deine Meinung dazu?
Oh, ich war schon relativ früh erwachsen, glaube ich. Aber das Lustige ist, wenn man so zurückblickt, denkt man sich so, meine Güte, du hattest wirklich von nichts eine Ahnung. Also ich finde, man fühlt sich ab einem gewissen Alter immer schon so super wissend.
Mhm, ja, voll.
Und dann so im Nachhinein so, von nichts eine Ahnung. Und ich glaube, wenn ich jetzt in 10 Jahren auf mein Alter jetzt gucke, würde ich mir auch denken so, oh je. Yeah.
Dieses Gefühl hat man ja immer wieder. Weißt du? Das stimmt, das so Wiederkehrendes. Ja. Du reflektierst, wie war ich mit 13? Oh shit, habe ich gedacht, ich wäre schlau und dann du warst so dumm. Und das gleiche mit 23 und wahrscheinlich dann mit 33 nochmal.
Ja.
Und dann mit 43 wieder. Aber ich finde Erwachsensein so, also schwammig definiert.
Mhm.
Weil, also für mich persönlich bist du erwachsen, wenn du 18 wirst. Und
also strafbar, strafgedöns.
Ja, nach Gesetz erwachsen, weil alles andere ist mir wurscht. Also ob ich jetzt erwachsen bin, so das zieht also in manchen Bereichen safe und in manchen Bereichen null. Macht mich das jetzt zu einem erwachsenen oder nicht erwachsenen Mensch? Also ich bin 18, also über 18, ich bin erwachsen, fertig.
Hast du Kontakt zu 18-Jährigen? Findest du, dass die erwachsen sind?
Ja, aber Amin, ich habe Kontakt zu 30-Jährigen, die nicht erwachsen sind, wenn ich mir irgendwie wenn ich mir anschaue, wie die leben und so irgendwie erahnen kann, was Erwachsensein bedeutet. Aber das sind selbstständige Menschen. Und ich habe 100%, also ich hatte eine Zeit, da war ich so jetzt mit 27, 28 in Australien unterwegs. Mhm. Und da sind ja mehrheitlich die Backpacker auch eher jung.
Ja.
Und da habe ich auch Leute, also meistens mit Leuten zwischen 18 und 25 zu tun gehabt. Und ich würde sagen sogar noch enger 18 bis 23. Und da habe ich Leute getroffen, die mit 19, 20, mit denen ich viel krassere Gespräche führen konnte, als mit Leuten, mit denen ich aufgewachsen bin und heute bei einem Kaffee sitze. Mit einer viel so differenzierteren Weltanschauung und einer selbstständigeren Art. So, ich unterstelle mal, dass das so erwachsene Eigenschaften sind. Deswegen ist für mich der Begriff halt irgendwie schwer zu definieren. Weil ja, also ich kenne bestimmt, also 18 vielleicht nicht, aber bestimmt 20, 21-jährige Menschen, die ich für sehr erwachsen halte.
Ja, aber ja, guter Aspekt. Also du würdest sagen, mündig, also quasi fähig, einen Vertrag abzuschließen, geschäftsfähig, selbstverantwortlich, können aber dann auch im Knast quasi landen vor einem Gericht, wobei es da ja auch nochmal so eine Grauzone gibt.
Was heißt denn für dich erwachsen?
Ja, ich mache das immer so ein bisschen aus, wie gehen die Leute mit dem Leben um tatsächlich. Mhm. Also mein Cousinchen ist tatsächlich jetzt 18, 19. Und ich finde sie sehr erwachsen für ihr Alter. Also du kannst mit ihr wirklich teilweise Gespräche auf Augenhöhe führen, was ich total spannend finde. Also, aber ich finde, das ist auch ungewöhnlich für eine 18-Jährige. Also die ist sehr schlau, teilweise auch sehr abgeklärt. Also ganz, ganz interessant, wie sie so verschiedene Lebensentscheidungen auch fällt und die Aspekte abwägt. Also wenn ich so an mich denke, ich bin so jemand, ich sage zuerst ja und dann überlege ich, wie ich es realisiere. Und das ist aber so mein Lebensprinzip. Also ich mache einfach und ich kriege das alles irgendwie schon hin und bin dann auch schon in der Beseitigung meines Chaos sehr strukturiert und gut aufgestellt. Aber so erstmal so, ja klar, machen.
Ja, aber fühle ich voll.
Und dann erst so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was habe ich da, was habe ich da zugesagt? Und es zieht sich aber durch mein komplettes Leben und irgendwie denke ich auch, das ist eine Form von Strategie. Weil ich glaube, andere hätten viele Sachen, die ich in meinem Leben schon gemacht habe, nicht gemacht, weil wenn, aus Angst oder Risikoabwägung oder was auch immer. So, aber meine Cousine ist da wirklich schon auch krass aufgestellt. Bei meiner Patentochter, die ist 25, da ist es sehr ambivalent, finde ich. Die ist in manchen Sachen auch schon sehr lebensklug, weil die auch ein krasses Schicksal hat. Und
das
auf
ja
den anderen,
so.
Aber und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass sie manchmal wirklich noch so wie ein kleines Mädchen ist und ich sie da sehr unterstütze und behüten möchte. Und auf der anderen Seite ist sie natürlich auch ja, sehr lebenserfahren, was manche Sachen angeht. Und das ist beides okay. Also sie, was ich total toll finde, aber letztendlich bei vielen jungen Leuten, dass sie unglaublich gut kommunizieren. Also Leute aus meiner Generation haben da tatsächlich ganz viele Schwierigkeiten. Auch Hemmschwellen, auch so dieses Verbohrte, so das habe ich immer so gesagt und das haben wir immer so gemacht. So dieses überhaupt nicht mitgehen, nicht neugierig bleiben, nicht irgendwie sagen, so wie macht ihr das? Und ich finde, dass bei der, also quasi der Generation vor dir noch, ist es wirklich fantastisch. Also da erlebe ich so viel Positives und denke so, geil. Also 100%. Das ist richtig toll.
Da wird das Internet eine große Rolle gespielt haben, sage ich. Weil du da ganz viel mit so Meinungen von Menschen und so Awareness einfach konfrontiert bist. Und ich glaube, dass das einem sehr viel beibringen kann, so auf kurzer Strecke. So. Ich würde aber zum Beispiel kurz noch entgegnen, dass, ich meine, weil dieses Wort so undefinierbar ist, Erwachsensein, zumindest sehe ich das ein bisschen so. Ich würde nämlich ungerne einer Person, die jetzt im Leben unstrukturiert ist oder nicht die beste Kommunikationsfähigkeit hat, vielleicht der es schwerfällt, das große Ganze zu sehen und lieber im Klein-Klein arbeitet und vielleicht auch hier und da, ich sag mal salopp, versagt oder so, nicht absprechen wollen, erwachsen zu sein. Weißt du? Also nur weil jemand mit 35 noch nicht alles auf die Reihe bekommen hat, kann ich doch nicht sagen, er ist noch Kind geblieben.
Nö.
Und deswegen finde ich es ganz schwer, das an Eigenschaften festzumachen, weil das ja so ein fluides Thema ist. Also gerade die Frage ist ja, ab wann kann man sagen, ist jemand erwachsen? Ich für mich ist die einfachste Antwort 18.
Ja. Oder vielleicht, wenn du bereit bist, Verantwortung zu übernehmen. Weil dann löst du dich ja so ein bisschen davon los und sagst so, ich kann im Chaos sein und kann auch mich von Strukturen lösen oder
aber
sonst irgendwas.
Manchmal bist du nicht bereit dazu, aber musst.
Ja gut, aber Verantwortung zu übernehmen für sein eigenes Leben ist schon Pflicht. Ja, also natürlich. Das ist, also wenn ich verkacke, dann muss ich dafür auch gerade stehen.
Ja, aber du sagst ja, wenn so. Man bereit dazu ist.
Ja, genau. Also, ja, klar. Also, ich meine, manche 50-, 60-Jährige drücken sich noch vor der Verantwortung. Und das ist sehr unerwachsen, würde ich jetzt einfach mal ganz sagen.
Ja, und auf der anderen Seite gibt es auch 13-Jährige, die plötzlich viel Verantwortung haben. Sind die erwachsen?
Ja. Also, wenn wir jetzt mal außerhalb unserer geopolitischen Grenzen uns bewegen, gibt es sehr viele Kinder auf dieser Welt, die schon ganz früh erwachsen sein müssen.
Nun gut. Ja, das kann, da kann ich... Kann ich nicht.
Und es hat jetzt gar nichts damit zu tun, der hält der Spaß auf. Das ist natürlich jetzt übertragen auf gewisse Situationen, ist es natürlich so, aber es gibt ja auch noch andere Gebiete, wo es jetzt nicht um die ganz schlimmen Sachen geht, sondern einfach um eine andere Art der Lebensführung zum Beispiel.
Ja, fair. Okay. Ja. Schön. Dann haben wir ja beide so ein bisschen die Frage beantwortet.
Ja, wir sind schön drumrum lamentiert und haben sie eigentlich nicht beantwortet.
Ich finde schon.
Fühlst du dich erwachsen?
Ja, also zu gewissen, also in gewissen Aspekten sehr und in gewissen Aspekten gar nicht.
Das war jetzt so eine Null-Antwort.
Ja, nee, das war die Antwort, die ich am Anfang schon gegeben habe, ne?
Aber sag mal ein Beispiel.
Also ich fühle mich in generell definitiv erwachsen. Ich finde meinen Humor manchmal nicht sonderlich erwachsen.
Ja gut, aber
so.
Ganz ehrlich, also wenn du aufhörst zu lachen,
Antwort.
Das hat doch gar nichts. Also ich finde,
ja,
wenn man
darum, worüber,
aufhört zu lachen.
Aber worüber man lacht. Nicht aufhören zu lachen, sondern
ich
worüber
über
lachst du.
Alles.
Ja.
Also das ist doch, also ich mag die Eigenschaft voll gern, dass man auch einfach albern ist.
Ja fair, aber das ist so, glaube ich, so der Punkt, weswegen es mir so schwerfällt, das zu differenziert zu betrachten. Weil sowas wie Neugier, die verliere ich hoffentlich nicht. Also so ich,
bitte nicht.
Nein, weil ich liebe das, Dinge zu lernen, neue Sachen zu erleben und so weiter. Ist das jetzt kindisch?
Nein. Das ist sehr klug.
Ja, aber weißt du, aber das ist ja eigentlich ein absolut eine junge Charaktereigenschaft, die Leute mit der Zeit verlieren.
Ja, aber das ist schön blöd.
Ja, schon.
Also jetzt mal ernsthaft, ich finde so Mansplaining, so von älteren Herren, die dann irgendwann, wenn du aufhörst, neugierig zu sein auf andere Sachen, dann kannst du doch direkt gleich irgendwie sagen, ja gut, wie lange machen wir denn noch?
Ja, voll.
Also ernsthaft, darum geht's doch im Leben. Es geht doch darum zu sagen, wie reagiere ich auf andere Sachen, was ist das, was ist hier neu, was ist da neu. Meine 92-jährige Stiefoma interessiert sich für super viele Sachen. Die weiß auch, dass es nicht nur zwei Geschlechter gibt.
Löwin.
Hallo? Geil.
Ja, geil.
Und vielleicht versteht sie es nicht, aber sie liest darüber und sie sagt, ja, ich weiß, dass es das so ist.
Mhm.
Und so. Und mit Sicherheit teilen wir nicht immer alle Ansichten, aber ich finde das so cool, dass sie offen ist.
Mhm.
Und die ist einfach total fit im Kopf. Und ich glaube, dass es daran liegt. Also nicht nur daran, aber ich finde das total beeindruckend.
Dann sage ich, ja, ich fühle mich erwachsen. Ja. Fertig.
Also jetzt zum Beispiel, ich gehe mal davon aus, dass du in einer Wohnung lebst und nicht bei deinen Erziehungsberechtigten oder sonst irgendwas so. Das ist ja auch ein Teil von Erwachsenen. Also da so, dass du da regelmäßig durchlüftest.
Ja. Ja.
Okay. Die Bettwäsche regelmäßig austauschst.
Ja, aber ja, auch nicht so oft.
Ich wollte gerade.
Nein, nicht so oft. Ja, ist
wie
so.
Oft?
Also es gibt so Phasen, weil ich weiß, man soll das alle 2 Wochen tun, da mache ich es alle 2 Wochen und dann gibt es Phasen, da esse ich Kimchi im Bett und das tropft auf meinen Laken und ist mir egal und ich schlafe dann trotzdem noch 3 Monate
alleine.
Da drauf.
Das sind dann Bakterien.
Aber ich habe auch nicht direkt was gegen so. Also es ist für mich fein. Ich bin ein ordentlicher Mensch, aber kein super sauberer.
Ja.
Ich bin nicht dreckig, aber jetzt auch keiner, der jetzt immer saugen und wischen muss und die Bettwäsche wechselt und dann die Couch absaugt, sondern das mache ich halt immer wieder, wenn es wenn es mir so auffällt. Und sonst ist für mich eher wichtig, dass die Sachen an ihrem Platz sind. Mhm. Und dass so mir ist wichtiger, dass das Bett gemacht ist, als dass die Bettwäsche frisch bezogen ist.
Also es kann stinken, aber es muss gut aussehen.
Ja.
Und ja, dann sagst du, gutes Aussehen ist nicht wichtig.
Naja, natürlich mag ich Ästhetik, aber das ist jetzt doch mal ein anderes Thema. Ruth, ich weiß nicht, wie lange
es
wir schon...
Es zeichnet sich ein krasses Bild gerade.
Du machst dich jetzt vor dem oberflächlichen Lügner.
Nein, es fing so gut an. Oh Gott, ich kann nicht mehr.
Wo
sind wir falsch abgebogen?
Nein, wo ist der Teil mit, du setzt Leute gut in Szene, Ruth?
So, naja gut, ich halte jetzt nicht die ganze Zeit Händchen hier. Die Antworten musst du schon selber. Ich baue nur die Brücken.
Das ist geil. Okay, aber nein,
ich fand es jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht oberflächlich oder sonst was.
Nein,
ich finde es sehr lustig.
Alles gut, ich mache auch nur meine Scherze. Ich will aber unbedingt dieses Spiel spielen, weil ich weiß nicht, wie lange wir schon reden und ich habe so einen Hang dazu, mich zu verquatschen, ne?
Seit 3 Tagen.
Ja. Ich glaube, wir brauchen nur einen von denen, Bro. Achso, wir mischen einmal.
Ich bin schon froh, dass du nicht Digger sagst und nur Bro.
Ich sag beides. Ich sag noch mehr und Besseres und Schlimmeres.
Überhaupt nicht. Du bist doch aus Mannheim, da sagt man das doch eigentlich gar
nicht. Nee, da sag mal Longer.
Ja.
Was soll ich Longer sagen?
Ist egal.
Du hast so ein Thema
Digger
gemacht.
Und so ist auch so Hamburg und so Norden.
Nein, das war mal. Das hat sich schon lange im allgemeinen Volksmund etabliert. Das ist
Digger?
Ja. Ja, 100%. Es war ja schon die letzten 5 Jahre unter den Anwärtern oder den 10 Nominees des Jugendwort des Jahres und es ist nie geworden.
Zu Recht.
Ja, ist es nie geworden, weil sich junge Menschen sagen, so, Bruder, ich sag das seit 10 Jahren, Digga. Was kommt ihr mir jetzt damit um die Ecke,
Digga? Ja gut,
Digga?
Aber aus Jugendwort bist du doch auch raus.
Ich?
Ja.
Also ich habe definitiv noch eine Jugendwort geprägte Sprache. Safe, Digga.
Was ist denn da jetzt drin?
Also, erstmal hier, um die Leute abzuholen, wir haben hier Umschläge, da sollen Spiele drin sein, ja. Okay? Der Umschlag, den ich jetzt geöffnet habe, da steht SWR 3 Insights, 2 Wahrheiten, 1 Lüge.
Oh, das
und
ist cool.
Da sind jetzt lauter so Schnipsel drin,
ja.
Wo ich jetzt nicht weiß.
Du musst wahrscheinlich das lesen und überlegen, ob es richtig ist oder falsch, oder? Lies doch mal einen vor, beziehungsweise lies mal für dich und entscheide selbst, was du damit machst.
Oh, super. Ja, okay. Ja? Also auf so einem Schnitzel stehen bereits 2 Wahrheiten und 1 Lüge.
Ah, okay. Und ich muss das raten.
Du musst jetzt erraten, was da die Wahrheit und was die Lüge ist. Erstens, Lesern ist allergisch gegen Rotkohl. Zweitens, Lesern muss immer zum Zug rennen. Drittens, kurze Hose und T-Shirt ist Leserns Lieblingswetter.
Das zweite ist falsch.
Dass ich immer zum Zug rennen muss?
Ja.
Wie kommst du darauf?
Weiß ich nicht, weil du anders gesprochen hast.
Ah. Also du hast gar nicht versucht, ja, mich jetzt irgendwie einzuschätzen, sondern du hast versucht...
Auf den Klang deiner Stimme und auf deinen Blick, weil du warst bei den ersten und den zweiten hast du irgendwie gleich vorgelesen. Mhm. Und beim zweiten hast du irgendwie versucht, was zu vertuschen, habe ich das Gefühl. Bist du gegen Rotkohl allergisch? Das ist krass.
Das habe ich ja noch gar nicht validiert, oder? Nee. Das ist die Lüge. Wer ist denn gegen Rotkohl allergisch?
Ja Gott, ich meine, wer also weiß. Besonders, sagte meine Freundin Betty.
Also wenn Betty damit meinte, ja, dass ich gegen Rotkohl allergisch bin, bin ich sehr, sehr enttäuscht. Nee, also ich habe definitiv ein großes Problem mit Pünktlichkeit. Mhm. Deswegen renne ich immer zum Zug, zur
krass
Bahn. Auch weil ich es nicht einsehe, dann, weil ich hasse auch warten, ja, gleichzeitig. Deswegen komme ich wahrscheinlich auch immer zu spät.
Ja.
Und deswegen, da sind schon einige Situationen passiert, wo ich, sagen wir mal, so ich habe mich mit einem Kumpel verabredet, dass wir uns im Zug treffen, so auf dem Weg nach Mannheim in meine Heimat. Und er hörte dann plötzlich eine Durchsage, dass die jetzt noch kurz stehen bleiben müssen, weil die Tür nicht funktioniert und weil sich da noch in letzter Sekunde jemand reingedrückt hat. Und ich weiß, das ist sehr unsolidarisch von mir, aber in dem Moment ist halt, ja, alles oder nix. Und als ich da mit meinem Kumpel sprach, war er so, Bruder, ich wusste, du bist das.
Ja, klar.
Ich wusste es, du warst das, weil ich eben bekanntermaßen immer zum Zug rennen muss. Und ich liebe es einfach mit kurze Hose und eigentlich steht das da falsch, ich liebe kurze Hose Pulliwetter.
Das heißt, du frierst nicht an den Beinen, sondern obenrum. Also eigentlich bist du eine Engländerin.
Damn. Okay, fair. Also die Analogie zumindest. Aber nee, was ich mag ist, ich mag so Sommernächte. Ich mag, wenn der Tag warm war und dann abkühlt und du noch die kurze Hose anhast, aber den Pulli drüber ziehst. Mhm. Das finde ich total angenehm, weil der Pulli ist so schön cozy, aber da zuppelt und zieht nichts an den Schuhen und so. Das finde ich toll.
Ja. Bist du gut gestochen von Mücken und so?
Kommt drauf an, wo ich mich gerade befinde.
Ja.
Aber normal, würde ich sagen. Okay. Da bin ich nichts Besonderes, Betty. Ja, das war mein Prompt. Ich bin auf jeden Fall nicht allergisch gegen Rotkohl. Interessant, dass du... Ich weiß jetzt schon, ich werde nicht auf Indikatoren gehen, ob du lügst oder nicht, sondern ich versuche, dich einzuschätzen, was da nach Wahrheit klingt einfach.
Achso, ich muss vor allen Dingen eins für mich suchen, ne?
Nee, nicht unbedingt. Ich würde sagen, wir lesen einfach querbeet durch, oder?
Okay. Ruth hat eine eigene Hafermilch entwickelt. Ruth hat ihren Mann in einer Schwulenbar kennengelernt. Ruth hat sich selbst einen Kaktus tätowiert.
Also, ich nehme euch mal mit auf meinen Gedankenprozess, Freunde. Die entwickelte Hafermilch war ja schon im Einspieler, also geschenkt. Das ist wahr. Finde ich übrigens cool. Ich habe auch eine ganze Weile selbst Hafermilch gemacht. Mittlerweile ist mir das nur zu anstrengend, weil ich nicht weiß, was ich mit diesem Most machen soll, der am Ende übrig bleibt. Und keinen Bock habe, die Utensilien dafür sauber zu machen. Aber das nur als Bemerkung. Ich halte tatsächlich für realistischer, wenn ich dich einschätzen darf, dass du deinen Mann in einer Schwulenbar kennengelernt hast, als dass du dir selbst einen Kaktus tätowieren würdest. Ich spreche dir zwar so diese sympathische Verrücktheit zu, so dass das durchaus realistisch ist, dass du das machst, aber ich halte das für ziemlich sympathisch und auch überhaupt nicht unrealistisch, seinen Traummann in einer Schwulenbar kennenzulernen, weil das ja heißen würde, dass er entweder irgendwie offen gegenüber anderen, also generell offen gegenüber anderen Sexualitäten ist, aber vielleicht selbst seine Sexualität relativ offen lebt. Das könnte ich an deiner Seite sehen, aber das ist ja auch oft ein Safe Space für Frauen, also Schwulenclubs, salopp gesagt. Weil man da ja weniger Berührungspunkte mit Sexualisierung und Objektifizierung hat als Frau. Und da dann jemanden zu treffen, finde ich, ist eine rührende Geschichte. Deswegen glaube ich, dass es wahr. Ich glaube, du hast ihn nicht den Kaktus tätowiert.
Ja, ich habe keinen Kaktus. Ich habe ein anderes Tattoo, aber ich habe keinen Kaktus. Das mit der Hafermilch checke ich ehrlich gesagt nicht so ganz. Ich glaube, das ist eine Anspielung auf meinen Foodblog Einhornfutter, wo ich einfach gezeigt habe, wie Pflanzendrinks selber herzustellen sind, ehrlich gesagt. Also es klingt so, sie hat eine eigene Hafermilch entwickelt.
Ja. Das klingt nach Reagenzglas.
Das ist so. Ich bin tatsächlich auch mehr Team Erbsenmilch, ehrlich gesagt.
Stark.
Finde ich leckerer. Was ist deine Liebste? Bist du Hafermilch? Ich finde, Hafermilch schmeckt immer nach Müsli.
Ja, schon, aber es kommt voll drauf an. Also in Kaffee genieße ich Hafermilch voll. Aber so in Müsli, ich mag so Mischformen auch.
Ja.
Es gibt so eine Proteinmilch, habe ich gesehen, in einer Pflanzenmilch-Variante, da ist so Erbsen- und Ackerbohnen-Protein drin. Und die finde ich toll.
Die habe ich zu Hause, kann ich dir mitbringen.
Was heißt das jetzt?
Die ist
scheiße.
Ich finde die nicht so lecker, ehrlich gesagt.
Also es kommt, wie gesagt, aufs Produkt an. In
hat
Kaffee.
Die so eine weiß-dunkelbraune.
Ja, ja. Safe. Aber weißt du, so wenn ich mir das in Müsli schütte und so ein bisschen Agavendicksaft hinterherballer, dann schmeckt mir das gut. Also, und dann sind mir die Nährwerte irgendwie wichtiger. Weil
die ist so, ich finde, die ist fast wie Joghurt.
Nee.
Aber die hat schon eine andere Konsistenz.
Ja, gut, ich rede ja hier auch mit der großen Pflanzenmilchentwicklerin. Ne?
So, also. Warum habe ich eigentlich keine Pflanzenmilchfirma?
Oder Doktortitel.
Ich würde sie Söder nennen.
Södermilch.
Nichts ist öder, trinke Söder. Ja, also genau, Hafermilch stimmt irgendwie, auch wenn es viel reizvoller ausgedrückt ist von der reizenden SWR-Redaktion. Ich habe halt einfach ein paar Rezepte online gestellt, weißt du. Und ich habe meinen Freund in einer schwulen Bar, so nannte man das damals noch, kennengelernt. Ja.
Ich weiß nicht, wie man das heutzutage nennt, ehrlicherweise.
Gute Frage.
Bleiben wir bei schwulen Bar. Wollen wir noch einen Prompt machen?
Ja.
Okay. Zack. Aha, jetzt haben wir...
Ist meins gezogen?
Ja.
Aber lustig, wie wir das erste... Dann gib mir das doch.
Ja. Ach so. Nee, ich lese es vor.
Und ich sag dir, was richtig ist.
Nee, warte, ohne vorlesen. Ist es halt, wie der Zufall so will, oder? Ruths erste Fernsehrolle war eine Leiche. Ruth war Jury bei Das Supertalent. Ruth heißt mit Zweitnamen Marlene. Ja, ich würde sagen, das ist nicht so schwer. Also erstens, wieder im Einspieler hieß es, dass deine erste Rolle Kacke war und du nur 150 D-Mark dafür bekommen hast. Da klingt Leiche auf jeden Fall nach was Möglichem. Soweit ich weiß, und ich bin nicht tief in die Recherche gegangen, weil ich dachte, wir lernen uns hier einfach kennen, aber ich hatte das schon, als ich dein Gesicht gesehen habe, im Kopf, dass du bei Das Supertalent warst, aber ich glaube nicht als Jurorin. Ich glaube, du warst als Moderatorin. Deswegen halte ich das für die Lüge und glaube, ich spreche hier mit Ruth Marlene Moschner. Ist das richtig?
Nein!
Warst du Jurorin bei...
Ja, tatsächlich. Ah. Ich hatte Dancing on Ice gewonnen vorher und war dann in der ersten Staffel von Das Supertalent. Ja.
Ach, krass! Ja. Du warst gar nicht Moderatorin von der Geschichte, sondern Jurorin.
Ja.
Junge, cool. Ja. Würdest du sagen, das war im Gegensatz zum Leichenjob so mit das Coolste, was du gemacht hast?
Nee, ich fand, das war überhaupt nicht meins.
Oh.
Ich fand das ganz schlimm.
Oh, doof.
Also was heißt ganz schlimm? Also wir wussten ja nicht, was auf uns zukommt, aber ich hatte immer so, dass ich wollte immer die Leute beschützen und da standen Leute auf der Bühne, die offensichtlich nicht in einem Umfeld waren, was ihnen sagt, vielleicht solltest du mit dem, was du da vorführst, nicht in die Öffentlichkeit. Und sie waren sich ja auch nicht dessen bewusst, was passiert, wenn dann 5, 6, 7 Millionen das im Fernsehen sehen, was dann am nächsten Tag passiert. Also irgendwie, es war teilweise... Also ich habe wirklich nicht gut geschlafen in der Zeit.
Verstehe.
Mit Dieter Bohlen war es echt cool. Also wir haben uns wirklich gut verstanden, weil da wirklich Situationen waren, die, wo man merkte, der hat gerade bei Kindern das Herz am rechten Fleck, was ich super finde. Ich meine, man kann über ihn sehr viel Schlimmes sagen. Sehr viel Schlimmes. Diese Situation habe ich zum Glück nicht mit ihm erlebt. Mhm. Das fand ich gut. Ich habe so ein paar Witze in seine Richtung gemacht, die fand er nicht lustig.
Okay.
Also so was seine Musik angeht, hat er ja so gar keine Eigenironie. Das fand ich interessant. Also interessant auch, weil ich meine, der ist so unfassbar erfolgreich, ne? Und ich habe irgendwie so, ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe, aber auf jeden Fall irgendwie so, dass man halt seine Songs nicht so gut voneinander unterscheiden kann. So in dem... So, und das fand der richtig scheiße.
Was man ja auch zweierlei irgendwie interpretieren kann, ne? Aber okay.
Ja, naja, egal. Aber so, also es war grundsätzlich okay. Also man merkt, der hat schon ein gutes Gespür für, was können die nicht. Aber ich für mich persönlich, ich habe da einfach abends nicht gut ins Bett gehen können, schlafen können und so, weil ich immer so durch den Tag und dachte so, dass die Leute sind sich nicht dessen bewusst, was sie da erwartet, wenn es dann ausgestrahlt wird. Deswegen habe ich mich da nicht so gut wohl gefühlt. Und das mit der Leiche war nicht mein erster Job. Mein erster Job war tatsächlich mit 4, zwar bei Aktenzeichen Y, aber da bin ich nicht gestorben. Ich war nur eines der Kinder, aber nicht das, was dann gestorben ist, gestorben bin ich dann später mal. Und bei meinem ersten Job gab es 80 Mark. Davon habe ich mir dann Ohrringe stechen lassen. Ja.
Krass, aber du hast früh angefangen.
Ich habe sehr früh angefangen und seitdem durchgearbeitet.
Okay, das heißt, du hast mit Schauspiel begonnen.
Ja.
Spannend. Ja. Okay, um dem Negativen, was du aber eben erzählt hast, was Schönes gegenüberzustellen. Ja. Was ist denn, würdest du sagen, eins der coolsten Dinge, die du machen durftest in deiner Karriere?
Ich finde eigentlich auch, also mir ging es, als du das vorhin erzählt hattest, dass du in einem Beruf bist, wo du dich kreativ ausleben kannst, wo du gestalten kannst. Das denke ich mir auch jeden Tag. Also wenn man mir das als kleines Mädchen gesagt hätte, dass das Leben mal so wird. Also ich hatte schon eine Vorstellung. Ich wusste schon, ich kriege das hin irgendwie und habe da ja auch wirklich hart dafür gearbeitet. Aber es ist besser geworden, als ich es mir gewünscht habe. Und also ich kann das nur bestätigen, was du gesagt hast. Also dieses kreative Arbeiten, ich liebe es zu schreiben, mich auszudrücken. Und ich finde, es wird im Laufe der Jahre immer besser. Also je mehr man weiß, was man nicht will, kann man eben auch mehr Sachen ausschließen. Also gerade so dieses Nein sagen zu Geschichten, die sich einfach nicht gut fühlen, gibt eigentlich noch viel mehr Freiheit. Die ist natürlich auch selbst erarbeitet. Also nur wenn man letztendlich die finanziellen Kapazitäten hat, dass man sich's erlauben kann, auch Sachen abzulehnen. Dafür bin ich mega dankbar. Aber das ist natürlich dann schön, zu sagen, ich muss einfach nicht auf allen Hochzeiten tanzen und kann dann auch mal was machen, was jetzt irgendwie nicht so mega krass wie Kohle bringt, aber dann eben, ja, mich persönlich einfach interessiert und toll, weiterbringt und so. Mhm. Und das ist schön. Ja.
Ja, also ich muss sagen, wir haben da echt, und ich drop den Satz nochmal, jeder Influencer hat ja einen anderen Job. So, ich finde es jetzt spannend, dass du aus dem Schauspiel kommst, aber übst du diese Zunft auch noch aus?
Nee, also es hat eine lange Geschichte vom Schauspiel bis zur Moderation. Tatsächlich, also ich heiße ja Ruth und Ruth ist ein jüdischer Name. Und ich habe den Namen...
Ist Ruth eigentlich so die fancy Version von Gertrud? So der, nee, das Gepimpte? Nee,
hat damit überhaupt nichts zu tun. Okay. Nee.
Die Frage habe ich mir heute Morgen gestellt und dachte, ich stelle sie dir frecherweise.
Nee, der ist... es gibt ein Buch Ruth in der Bibel im Alten Testament und das war quasi die erste Migrantin. Und der Name bedeutet letztendlich auch treue Freundin, weil die Geschichte dieses Namens ist, dass... also der Ehemann von Ruth stirbt und Ruth geht mit ihrer Schwiegermutter in ein anderes Dorf, um sich dort niederzulassen. Mhm. Und dadurch, dass sie das aus Liebe macht, aus bedingungsloser Liebe zu ihrer Schwiegermutter, sie müsste das ja gar nicht tun. Also sie hätte ja auch alleine irgendwo hingehen können. Ist das ein großer Ausdruck von Treue und Liebe. Und sie kümmert sich quasi mit großer Hingabe um diese Schwiegermutter und sorgt eben dann dafür, dass es beiden gut geht. Und was ganz lustig ist, weil es geht in dieser Geschichte ja um die bedingungslose Liebe zwischen zwei Frauen, eben der Schwiegermutter und der Schwiegertochter. Und es wird total oft als Trauspruch aus Buch Ruth gelesen, was aber eigentlich ja gar nichts damit zu tun hat. Das ist ja eine andere Form von Liebe.
Ach so.
Und das ist so die Geschichte des Namens. Hat also nichts mit Gertrud zu tun, sondern es ist tatsächlich, also Ruth ist auch die Oma von David. So, den wirst du vielleicht kennen, so großer König aus der Bibel und so. Der war relativ populär auch. So, egal. Jedenfalls. Und meine Großmutter hieß Ruth. Und meine Großmutter wollte immer Schauspielerin werden. Dadurch, dass sie aber zum falschen Zeitpunkt geboren wurde, haben die Rassengesetze in Deutschland das verboten, dass jüdische Menschen arbeiten. Und das heißt, also sie war am Max-Reinhardt-Seminar in Wien, was eine sehr strenge Schauspielschule gewesen ist. Sie muss also sehr talentiert gewesen sein. Sie hat auch ein Empfehlungsschreiben bekommen von Otto Falkenberg, einem der Regisseure und Theaterbesitzer damals aus der damaligen Zeit, bis heute noch ein großer Name.
Otto.
Und sie, genau.
Der Otto.
Und sie hat aber dann den Holocaust überlebt. Also es war kurz bevor der Brief kam, endete dann der Krieg, aber sie ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg an einer Sepsis gestorben, nach einer Blinddarmoperation. Und das heißt, sie stand halt nie auf einer großen Bühne. Und dieser Name ist also einerseits mit sehr viel Glanz, aber auch mit sehr viel Schmerz verbunden in meiner Familie. Und ich habe diesen Namen bekommen und fand das natürlich als Kind richtig beschissen. Also ich fand das
aber
richtig,
dann
also
du doch die
niemand
Story
hieß
noch gar Ruth.
Nicht, oder? Naja, du wächst schon mit der Geschichte auf.
Krass.
Also
das wurde dir als Kind gesagt, du trägst jetzt das Erbe von der
Nee, so nicht. Also, aber ich wusste, woher er kommt und ich kannte die Geschichte und es war blöd, weil niemand so hieß. Also kein Mädchen in meinem Umfeld hieß Ruth. So.
Ja, verstehe. Ich kenne auch niemanden, der Lesern heißt. So,
so genau.
Heute.
Also ja. Dann, so genau. Ich kenne auch relativ wenige Ruths letztendlich. Also es ist so, ich fand den immer sehr uncool und es war eben wirklich auch so eine Bürde. Und ich habe, das hat mir keiner aufgedrückt, so von du musst jetzt dieses Erbe antreten. Wäre ja auch ein bisschen schräg.
Ja,
aber irgendwie so unterbewusst dachte ich so, ja, ich muss diesen Schmerz heilen und so. Und mein Vater hat so früh seine Mutter verloren und bla bla bla. Es war irgendwie so alles so unterbewusst. Mhm. Und dann dachte ich so, okay, ich werde jetzt Schauspielerin. Und dann wirklich von Kindesbeinen an manifestiert, dass ich diesen Beruf ergreifen werde und dass ich auf großen Bühnen stehen werde und dass ich so. Und dann habe ich diese ganzen Klassiker gelesen und Texte auswendig gelernt. Und es war immer irgendwie so, ne? Für die große Schauspielschule war kein Geld da, ne?
Mhm.
Kein Thema. Und dann bin ich durch Umwege, bin ich dann in der Moderation gelandet. Also, weil du natürlich auch, ich hatte keine Vorstellung, wie wird man überhaupt Schauspielerin? Okay, Schauspielschule konnte ich mir nicht leisten. Also irgendwie muss ich in die Medien kommen. Dann habe ich irgendwie kurz noch eine Banklehre gemacht und so. Weil ich dachte erst was Seriöses. Habe das überhaupt nicht ausgehalten. Und dann bin ich
das
zum Radio.
Gar nicht zu dir.
Ach was, wirklich?
Also,
come on.
Wer hat sich auf die Idee gebracht? egal.
So, ja. Egal. Ich könnte jetzt noch 1000 Stunden weiter erzählen, aber ich will es so ein bisschen kürzer machen, weil die Kurve letztendlich war. Dann Praktikum beim Radio, dann beim Fernsehen gelandet, habe die politische Sendung meiner Chefredakteurin gemacht, bin dann durch einen Zufall beim Casting gelandet, bin vor der Kamera gelandet. Und so kam ich irgendwie ein Stückchen näher an meinen sondern Schauspieltraum, weil es war ja irgendwie auch was mit Kamera.
Ja, voll.
Und bin dann irgendwann mal bei den Freitagnacht-News gelandet, die ja meine erste große Sendung im nationalen Fernsehen war. Und wenn du ein bisschen bekannter wirst, kommen ja andere Angebote von anderen Genres. Und dann kam eben auch mal so das Angebot, mach mal hier eine Gastrolle, mach mal da eine Gastrolle, eben auch in Richtung Schauspielerei. Mhm. War ja von der Comedy auch nicht so weit entfernt. Und da habe ich dann festgestellt, das ist mal 3 Tage total toll, in eine andere Welt einzutauchen und eben nicht die Verantwortung zu tragen, mal andere Texte zu sagen, in eine andere Rolle zu schlüpfen. Aber ich war dann tatsächlich immer so nach 3 Tagen echt froh, wenn ich wieder in meinen Beruf zurückkehren konnte und Moderatorin sein konnte oder eben Autorin und Texte schreiben und selber kreieren. Und jetzt werden mir wahrscheinlich die SchauspielerInnen widersprechen und sagen, ja, nein, wir kreieren ja auch. Das mag sein, aber ich habe es ja nie gelernt. Also ich war ja nie, deswegen sage ich auch jedes Mal, wenn Leute sagen so, ja, die Schauspielerin. Nein, ich bin keine Schauspielerin. Und ich finde, ich habe den Titel ja auch gar nicht verdient.
Verstehe.
Weil es ist ein Beruf, den man lernen muss. Also ich habe da ganz lange etwas manifestiert, von dem ich eine Vorstellung in meinem Kopf hatte. Und ich bin so froh, dass es nicht funktioniert hat, weil ich wäre nicht glücklich gewesen.
Krass.
In diesem Beruf, so wie ich es heute bin in meinem Beruf.
Also du sagst, das war quasi ein beeinflusster Traum,
ja,
den
so
du jetzt
bisschen.
Gott sei Dank nicht lebst.
Ja, ja, total. Ja,
krass.
Also deswegen bin ich immer so, seid vorsichtig mit dem, was ihr manifestiert. Ich meine, da gibt es ja ganze Industrien, die sagen, wir bringen dir voll bei, wie du Sachen anziehst. Und so.
Ja, ja, das stimmt auch.
Aber ich finde,
be careful
oft,
what you wish for, mäßig.
Ja, vor allen Dingen oft ist die Vorstellung, die wir in unserem Kopf haben, ja viel beengter als das, was wirklich passieren kann.
Mhm.
Also noch viel, was noch viel schöner
Absolut.
Werden kann.
Mhm.
Als
ich kann da nur teilen, ja. Dass ich mich vor kurzem hatte ich eine Konversation, die mir auch bewusst gemacht hat, dass ich ein Leben lebe, das ich mir eigentlich anders erträumt habe, aber das eigentlich viel geiler ist gerade. Und zwar bin ich nämlich Musiker. Ich rappe und singe und sowas. Also ich bin jetzt keiner, der irgendwie 8 Instrumente spielt oder so. Aber so mein Traum war es eigentlich, mit meiner Musik erfolgreich zu sein. Und auf dem Weg so mit meiner Musik erfolgreich zu sein, dachte ich, wäre es eine gute Idee, mir selbst eine Plattform aufzubauen, mit der ich meine Musik promoten kann. Also kehre ich meine Persönlichkeit nach außen und versuche damit Leute, sich für mich interessieren zu lassen und dann entsprechend auch auf meine Musik zu bringen. Und jetzt hat das, was eigentlich nur ein Vehikel war, so Überhand gewonnen, dass ich dachte so, ey, meine Musik kommt viel zu kurz. Und dieses Gefühl wurde mir genommen, also dieses fast negative Gefühl. Ich war vor einem, ich glaube, das ist mittlerweile schon ein halbes Jahr her, war ich bei einem Konzert von einem Musiker, von Marjan, Shoutout, und ein sehr begnadeter Musiker auch. Ich war dann nach seiner Show im Backstage und habe ihn dann dort auch so kennengelernt und dann auch mit seinem Team gesprochen. Und da waren Leute aus dem Team, die mich kannten von The Race oder von Werwölfe und deshalb dann mir Fragen gestellt haben, aber auch, also das Gespräch begann mit einer Person, die mich nicht kannte und wissen wollte, was ich tue. Und dann habe ich so ein bisschen so von meiner Zunft geredet und immer wieder kam jemand dazu, der dann eine Frage stellt zu einem Format und dann stellt wieder jemand eine Frage und dann erzähle ich so von The Race und von Werwölfe und dann von einem Format, das erst noch rauskommt, Surviving Amazonas, wo ich irgendwie 10 Tage mit einem indigenen Volk Brasiliens im Amazonas irgendwelche Rituale durchführen musste fürs Fernsehen und so, also so total krassen Erfahrungen, wo dann einer aus dem Team, der mich nicht kannte und dieser ganzen Stories gelauscht hat, kurz innehielt und sagte, also ich dachte, wir haben hier einen krassen Job und erleben was Krasses, aber du erlebst ja was viel Krasseres so. Und da war ich so, ey, ja, es stimmt. Ich könnte jetzt mit einem Tourbus jeden Tag woanders hinfahren und mit Tausenden von Leuten meine Lieder singen und jedes Mal eine krasse Show bieten, die nur ein bisschen anders ist als die, die gestern war. Aber dass ich Geld damit verdiene, dass ich reicher an krassen Erfahrungen werde, ist doch der viel schönere und erfüllendere Job irgendwie für mich. Also für mich gesprochen. Deswegen ja.
Wir sehen uns nächste Woche.
Kommst du,
kommst du nochmal?
Ich gebe mir Mühe.
Habe ich dich nicht so sehr verstört?
Ich hoffe, ich catch den Zug.
Ja gut, du kannst ja laufen. So.
Ja, fair. Ja. Nein, sei also. Pünktlich. Ja, ich gebe mir die größte Mühe. Ruth hat mir sehr viel Spaß gemacht heute mit dir zu sprechen.
Soll ich Betty schöne Grüße ausrichten?
Jetzt, wo es erzwungen ist, machen wir das lieber off-cam nochmal. Nein, sag Betty liebe Grüße. Es hat mir sehr viel Spaß mit dir zu quatschen und ich würde sagen, dann sehen wir uns nächste Woche wieder und machen da noch mehr Themen gleichzeitig auf, die wir nicht abschließen.
Wir müssen unsere Gehirne sortieren. Ich freue mich total. Vielen Dank.
Schön, vielen Dank auch dir. Macht's gut, Leute.
Tschüss.
Und hier haben wir noch einen Videotipp für euch, bevor wir hören, wie unser Duo das Aufeinandertreffen fand. Also, bleibt dran.
Hier träumen die Leute davon, die besten Autos zu fahren, viel Drogen zu verticken.
Goldraub, was ist überhaupt Goldraub?
Wäre ich nicht in den Knast gekommen, wäre ich gestorben oder andere Menschen wären gestorben.
Die Menschen machen die beste Kunst oder die beste Musik in der beschissensten Lebenssituation.
Frisch aus Knast entlassen.
Er ist krass, er ist on point des Todes so.
Alles, was Jiva anpackt, wird zu Gold.
Unternehmerischer und wirtschaftlicher Totalschaden.
1, 2, 3 Leben waren, glaube ich, für G nicht genug.
Und nun zurück zum Podcast. Na, wie war's?
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe ihn an der einen oder anderen Stelle aus Versehen verunsichert. Ich muss ihn nachher nochmal fragen, ob er verunsichert war oder nicht. Ich mochte seine Offenheit. Und dass sein Gehirn, glaube ich, auch so hin und her springt wie meins. Also ich erhoffe mir für nächste Woche, jetzt wollte ich gerade sagen, dass er ein bisschen die Hosen runterlässt, aber die hat er ja ehrlich gesagt heute schon runtergelassen. Too much information. Das hat mich ein bisschen verstört, ehrlich gesagt. Ich glaube, heute war so ein gutes Warm-up. Wir sind so von Hölzchen aufs Stöckchen gesprungen. Und ja, nächste Woche gibt es dann Lesern Behind the Brain.
Ruth ist eine sehr sympathische Frau, die sehr viel lacht. Das macht das Gespräch natürlich sehr entspannt erstmal und gibt dem Ganzen eine schöne Ebene. aber hat natürlich auch viel Erfahrung in ihrem Job gesammelt, die voll interessant sind zu erfahren und zu erfragen. Also es war alles in allem für mich ein sehr, ja, ergiebiges Gespräch. Es war sehr schön.
Das war's für diese Woche mit 1+1, Freundschaft auf Zeit. Lasst uns gerne eine Bewertung da und schreibt uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1+1@swr3.de. 1+1 ist ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de und in der ARD Sounds App. Produktion Amelie Kern und Jo Bischofberger. Redaktion Gissi Winkler, Anna-Maria Meister und Annika Binger. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf, Maximilian Frisch, Lukas Hambach und Alexander Stößlein. Sprecher Jan Bracht. Line-Producer Marc Birkle. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Franzi Malik, Anna Stockheim und Marie Niemann.